Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
In der Regel sind Menschen ausgestattet mit 5 Sinnen. Riechen, hören, tasten, schmecken. Und für mich so, also wenn ich das nicht hätte, ich weiß nicht, was ich da machen würde. Ich könnte nicht mehr lesen, ich könnte nicht mehr die Natur sehen. Das wäre für mich schlimm. Das Sehen ist so wertvoll. So wertvoll. Wahrnehmen können. Etwas Äußeres was auf mich einströmt, in mir wirken lassen, weil ich es sehe. Selbst wenn in dieser Welt nicht alles Äußere schön ist, man kann es trotzdem sehen und darauf reagieren. Irgendwie etwas auch einordnen, damit umgehen. Also sehen ist wichtig. Aber keiner dieser 5 Sinne heißt wie Glaube. Was ist Glaube? Wohin gehört denn der Glaube? Was ist denn Glaube? Wie nehmen wir im Glauben etwas wahr? Wie soll Gott uns das erklären in der Schrift? Und ich denke, er tut das, indem er Bilder verwendet. Die Bibel hat Bildsprache, die auch auf unsere Sinne anspricht. Ich möchte euch ein Beispiel nennen aus Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Es ist für uns alle klar, dass es ein Bild dafür ist, dass Glaube an Gott erfahrbar ist. Das ist nicht eine Theorie. Das soll das darstellen. Wir können es wirklich irgendwie erfassen. Aber dennoch ist keiner dieser Sinne Glaube. Glaube ist mit irgendeinem Sehen verbunden. So hat das Jesus gesagt. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, in Johannes 3, Vers 3, da redet er mit Nikodemus. Das ist schon ein paar Kapitel her, wo wir das betrachtet haben. Da sagt Jesus zu Nikodemus, einem Theologen: Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, Voraussetzung, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was für ein Sehen. Ich glaube, liebe Gemeinde und Freunde, wir verstehen die Predigten von Jesus besser, wenn wir das im Blick haben. Wir sind geistlich, also Gott gegenüber, blind. Und sehen, also das Entstehen von Glaube, ist ein Wunder. Es ist der Moment, in dem ein Mensch geistlich tatsächlich durch die Gnade Gottes anfängt, etwas zu sehen. Etwas zu erkennen. Und ich bin so froh, dass Gott mit uns kommuniziert. Und Jesus spricht in Johannes 7 und 8, dieses Kapitel, was wir noch vor Augen haben, Worte. Worte, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können, entweder mit Hörsinn oder mit Sehsinn, indem wir lesen. Gott kommuniziert mit uns. Worte, die wir hören können, die wir lesen können, über die wir nachdenken können. Und dazu verwendet die Bibel auch dieses Bild des Sehens. Und in Johannes 8 sind gläubige Juden, so wie Johannes sie beschreibt, die sehen und doch nicht sehen. Die sehen und doch nicht sehen. Was sie mit ihren physischen Augen äußerlich sehen, beziehungsweise erkennen, ist was? Das haben wir jetzt die letzten Wochen betrachtet. Dass Jesus ihnen gesagt hat, dass er nicht nur von Gott ist, nicht nur von Gott gesandt ist, sondern dass er selbst Gott ist. Das haben sie gehört. Sie sehen seinen Anspruch, sie sehen seinen Charakter, sie sehen seine Werke. Und was sie bis jetzt hören und sehen konnten, war, dass Jesus davon spricht, dass er Menschen Leben geben will. Geistliches Leben und dann auch physisches, ewiges Leben. Davon hat er gesprochen. Das haben sie gehört. Das konnten sie sehen. Was sie dennoch nicht sehen, ist, dass sie diese Worte bewahren müssen. Dass sie in diesen Worten bleiben müssen, um dieses geistliche Leben zu erfahren. Und sie lehnen den Anspruch und die Einladung zum Glauben ab. Und das sehen wir durch diese 2 Kapitel, Johannes 7 und Johannes 8. Sie sehen, erkennen, was Jesus von sich sagt, aber sie bleiben dennoch blind. Und das drücken sie so aus, und damit haben wir letzte Woche ja aufgehört. Was machst du aus dir selber? Jesus, was machst du aus dir selber? Sie haben genau gesehen, sie haben genau gehört, was er sagte. Das ist eine indirekte Aufforderung zu Jesus, nimm das zurück. Was machst du aus dir selbst? Das, was du sagst, wollen wir nicht sehen und wir sehen das auch nicht so. Du kannst sagen, was du willst. Das sind blinde Gläubige. Blinde Gläubige. Und die stehen hier auf dem Tempelplatz und sie sagen genau das. Und wie reagiert Jesus nun auf diese wiederholte Ablehnung, die wir jetzt beobachten konnten? Wie reagiert Jesus auf dieses nachhaltige Nicht-Wahrhaben, Nicht-Sehen-Wollen? Das würde ich gerne mit euch heute betrachten, indem wir den Text lesen für heute. Es sind nur ein paar Verse aus Johannes 8 und ich bitte euch dazu aufzustehen, wenn wir Worte Gottes lesen. Was machst du aus dir selbst? Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, würde ich euch gleich sein, nämlich ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen? Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Soweit die Worte der Schrift. Ich möchte ein paar Gedanken zu diesen Versen sagen. Das Erste, was wir hier nochmal sehen, was wir eigentlich die ganze Zeit schon gesehen haben, ist, Mainstream-Glaube sieht nicht den Vater hinter dem Sohn. Sie kriegen es nicht zusammen. Wenn man so über Gott allgemein redet, ist alles schön und gut. Aber wenn du Jesus ins Spiel bringst und von Gott als seinem Vater redest, dann wird es kritisch, dann wird es konkret. Dann bekommt der Glaube einen Inhalt. Und ihr seht hier, dreimal kommen die Worte Ehre vor, diesem einen Vers. Wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Hier steht im Wort, im Griechischen das Wort Doxa. Und das könnte man auch übersetzen mit Herrlichkeit. Mit Herrlichkeit. Man könnte also auch so übersetzen, wenn ich mich selbst verherrlichen würde, so ist meine Herrlichkeit nichts. Mein Vater ist es, der mich verherrlicht, der mich groß macht. Das heißt, Jesus verwendet dieses Wort Doxa, um den gläubigen Juden und Pharisäern, dass sie zu widerlegen, die behauptet hatten, er macht sich selbst groß. Das haben wir gehört die letzten Male. Er macht sich selbst groß. Sie sagen, Jesus, dir geht es nur um dich. Es geht dir um deinen Namen, um deine Ehre, um deine Macht. Sie sagen, was machst du aus dir selbst? Nimm das zurück. Und Jesus sagt hier, wie kann ich etwas zurücknehmen, das vom Vater kommt und auf ihn hinweisen soll? Mein Vater ehrt mich. Mein Vater im Himmel bestätigt mich. Er ist es, der mich ehrt und ich ehre ihn. Merkt ihr, von was Jesus geprägt ist? Was sein Leben ausmacht? Wo sein Blick hingeht? Wo haben wir diese Bestätigung des Vaters gesehen? Wo hat er den Sohn bereits verherrlicht? In der Taufe. Dies ist mein lieber Sohn und dem habe ich wohlgefallen. Wo noch? Bei den Wundern, als er Wasser in Wein verwandelt hat, als er den Gelähmten geheilt hat, der 38 Jahre da lag, als er das Brot vermehrt hat. Immer wieder hat er auf seinen Vater hingewiesen. Ich tue die Werke meines Vaters. Und er hat gesagt, diese Werke oder das, was ich tue, bestätigt, dass der Vater mich als Messias gesendet hat. Das heißt, und das müssen wir hier sehen, mit physischen Augen konnten sie das alle sehen. Die Brotvermehrung konnten alle sehen. Aber geistlich gesehen waren sie was? Blind. Sie haben diese Zeichen nicht als Hinweise auf die Herkunft von Jesus deuten können. Schaut, an Jesus können wir sehen, wie er immer wieder auf den Vater hingewiesen hat. Das wird uns im Johannesevangelium immer und immer wieder begegnen. Und auch wie der Vater diesen Sohn immer wieder bestätigt hat. Seine erhabene Stellung kam einzig und allein vom Vater, und das ist gleichzeitig die Widerlegung der Behauptung der gläubigen Juden. Was haben sie nämlich gesagt? Wir haben einen Vater, Gott. Das haben sie von sich behauptet, wenn ihr euch erinnern könnt, Vers 41 steht das. So haben sie das gesehen. Sie haben sich selbst als gläubig gesehen. Sie haben Gott als ihren Vater gesehen. Und Jesus sagt hier, das Problem ist, Gott kann nicht zwei einander entgegengesetzte Dinge tun. Zuerst den Sohn verherrlichen und dann der Vater der Pharisäer sein, die, wie Jesus es sagt, den Teufel zum Vater haben. Das hat er doch gesagt beim letzten Mal, könnt ihr euch erinnern. Da stimmt was nicht. Sie sehen ihre Situation nicht klar und das ist die Not. Sie sehen ihre Beziehungslosigkeit zu Gott nicht. Und sagen trotzdem das. Erinnert euch das ein bisschen an vielleicht die Weltlage im Moment? An unseren Kreis hier? Wie viele sagen, ja, ich glaube auch an Gott. Und jeder füllt dieses mit einem anderen Inhalt. In den Tagen seines Dienstes von Jesus auf der Erde suchte Jesus keine Ehre für sich, obwohl sie ihm als Sohn Gottes ja zustand. Aber sie wurde ihm nicht von allen gegeben, weil sie diese Herrlichkeit dahinter nicht sahen. Sie sahen nicht den Vater dahinter. Der Vater sendet den Sohn und der Sohn verherrlicht den Vater. Zum Glück haben einige doch seine Herrlichkeit gesehen. Wer zum Beispiel? Der uns dieses Evangelium schreibt. In Johannes 1 schreibt Johannes ganz am Anfang, bevor er sein Evangelium ausführt: Wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Es gab einige, die gesehen haben. Und später wurde sie dann bei seiner Auferstehung und Himmelfahrt noch offensichtlicher für die Jünger. Und sie wird an einem zukünftigen Tag bei seinem zweiten Kommen für alle Menschen sichtbar werden. Dann werden sie ihn sehen. Der Tag kommt noch. Ich habe so bei der Vorbereitung überlegt, ob wir mal einen kurzen Blick in unsere Gemeindepraxis werfen könnten. So ganz kurz. Jesus sagt hier, wenn ich mich selbst ehre, dann ist meine Ehre nichts. Und liebe Leute, ich sehe, so müssen wir uns das immer selbst auch prüfen. Ich sehe bei Gemeinden, bei Christen, dass da irgendwas aus dem Ruder läuft. Ich prüfe mich da schon auch selber. Ich sehe hier bei Jesus ein Leben, das er für Gott alleine lebt. Jesus sagt, wenn ich mich selbst ehre, dann ist meine Ehre nichts. Für seinen Vater hat er gelebt und von seinem Vater her hat er gelebt. Ich bin gekommen, das Werk des Vaters zu tun. Ich sehe einen Vater, der sich voll und ganz hinter seinen Sohn stellt und der Sohn, der den Vater ehren will. Und dann sehe ich uns heute als Kinder desselben Gottes in Gemeinden und wir wollen Applaus von Menschen. Wir wollen es allen recht machen. Wir wollen Ehre und Bestätigung von anderen. Wir wollen andere, die unsere Erwartungen erfüllen oder umgekehrt. So viel Not in Gemeinden. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal erlebt in Gemeinden? So viel Not. Wegen Egoismen fromm getarnt, Sturheit fromm getarnt, Selbstverwirklichung fromm getarnt. Wenn wir uns selbst ehren, ist unsere Ehre nichts. Wenn es nur darum geht, unser Ding zu machen, wenn wir den Dienst zur Selbstverwirklichkeit tun oder den Dienst nur dann tun, wenn es so läuft, wie wir denken, dann ist unser Dienst nichts, dann stellen wir uns in den Mittelpunkt. Jesus sagt, ihr müsst wissen, es ist dieser Vater, der mich verherrlicht, mich ehrt, von dem ihr sagt, er ist unser Gott. Wir sagen, er ist unser Gott, dann gilt unsere Ehre diesem Gott. Es gibt so ein Lied, das heißt The Audience of One. Kennt ihr das einige? Der Ein-Mann-Zuschauer wird es übersetzt. Als wenn nur Gott mich in meinem Dienst sieht. So sehe ich es. Gott mich ehrt, das reicht mir. Ich brauche keinen Applaus von Menschen. Da sind wir weit weg von. Manche mehr, manche weniger. Nur Gott. Jesus sagt, ihr müsst wissen, es ist dieser Vater, der mich verherrlicht, von dem er sagt, er ist unser Gott. Das haben sie in Vers 41 behauptet. Und dann sagt er hier, Ihr sagt das. Ihr behauptet das. Ihr sagt, er ist euer Gott. Ihr sagt das, nicht ich. Und ihr habt keine Bestätigung aus dem Himmel für diese Behauptung. Ich habe diese Bestätigung, sagt Jesus, ihr habt sie nicht. Und das ist die Frage der Fragen. Ja, welcher Gott wird denn gemeint, wenn Menschen heute sagen, sie glauben an Gott? Kennt ihr Menschen, die sagen, ich glaube auch an Gott? Wie wollen wir denn als Gemeinde Menschen wirklich helfen, wenn wir den Inhalt des Glaubens nicht richtig verstehen? Wäre das auch eine Antwort, die Jesus heute vielleicht sagen würde, ja, das ist das, was ihr behauptet. Aber woher habt ihr die Bestätigung? Wisst ihr, wo die Leute heute die Bestätigung drin haben? In Taufe, gute Werke, Rosenkranz beten. Was meint ihr, was ihr seht, wenn ihr das sagt? Sind das eure Bestätigungen, dass ihr glaubt? Äußeres, was ihr sehen könnt? Das ist nur das, sagt Jesus, was ihr mit euren physischen Augen sehen könnt. Rettender Glaube ist was anderes. Das ist der zweite Gedanke, den ich mit euch teilen will heute. Rettender Glaube bedeutet, den Vater zu kennen. Den Vater zu kennen. Vers 55, und ihr habt ihn nicht erkannt. Ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, würde ich euch gleich sein, ein Lügner. Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Nochmal, das sagt Jesus Juden, von denen gesagt wird, dass sie an ihn glauben. Und er sagt ihnen, ihr habt ihn nicht erkannt. Ihr habt ihn nicht erkannt. Ihr sagt das von euch selbst. Ihr gebt euch selbst eine Bestätigung, aber ich sage euch, ihr kennt Gott gar nicht. Ist eine harte Rede, oder? Das ist unfassbar, was Jesus hier sagt. Jesus spricht anderen ihren Glauben ab. Da würden wir aber ganz schön empört sein. Das kann man doch nicht machen. Können wir auch nicht machen. Leute, ich gebe uns jetzt hier nicht, dass wir das beurteilen können. Jesus hat es zunächst mal getan. Was uns zumindest vorsichtig machen sollte, wenn wir mit anderen Leuten über Glauben ins Gespräch kommen. Wie groß ist der Gegensatz zwischen Jesus und den Pharisäern? Ich möchte euch zwei nennen. Der erste Gegensatz ist, sie kennen den Vater nicht, er kennt den Vater. Das ist der eine große Unterschied. Rettender Glaube schenkt geistliche Augen, die den Vater erkennen. Ihr habt ihn nicht erkannt, sagt Jesus. Und das Wort hier meint, etwas durchsehen, bemerken, kennenlernen und es dann schließlich, wenn es einem vertraut ist, erfahren. Ihr habt Gott nie als Vater erfahren. Dazu ist es bei diesen sogenannten gläubigen Juden nicht gekommen. Und es wird auch nicht kommen, sie werden ihn ablehnen. Wir haben das vorhin schon angedeutet gehört. Sie bleiben blind, obwohl sie meinen, sie sehen, sie würden erkennen. Sie meinen, dieser Vater, von dem Jesus spricht, ist ihr Gott. Und Jesus sagt, ihr habt keine Beziehung zu ihm, weil ihr keine Beziehung mit wem habt? Mit dem Sohn. Jesus sagt, ich kenne ihn. Und das Wort kennen meint hier so viel wie, ich bin mit ihm vertraut. Man könnte auch übersetzen, ich sehe ihn, ich sehe den Vater. Dieses Wort betont den andauernden Aspekt des Sehens. Das ist ein Wissen mit innerer Überzeugung. Es geht um ein Wissen mit der vollen Bedeutung um etwas. Und Jesus sagt, ihr habt die volle Bedeutung nicht verstanden. Ich bin das Licht der Welt. Durch mich könnt ihr sehen, wer Gott wirklich ist. Und durch mich findet ihr den Weg zu diesem Gott. Aber ihr seht es nicht. Und der zweite Gegensatz zwischen diesen blinden Gläubigen und Jesus ist, er sagt, ich zeige euch die Wahrheit. Und ihr bleibt lieber in der Lüge des Vaters, den ihr habt, des Teufels. Nochmal, rettender Glaube sieht die Wahrheit im Sohn. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit. Und sie kennen den Vater nicht, der durch Jesus Licht in diese Welt bringt. Er kennt den Vater, sie kennen ihn nicht. Und daher kann Jesus ihnen nur das bezeugen, was er ihnen bereits öfter gesagt hat. Wenn er das nicht tun würde, dann wäre er ein Lügner wie sie. Ich würde euch anlügen, wenn ich euch sagen würde, ihr glaubt. Ich würde euch anlügen, wenn ich euch sagen würde, ich kenne Gott nicht. Es ist eine harte Rede. Erkenntnis des Vaters ist nicht das gleiche wie die religiöse Mainstream-Aussage, ja, ich glaube an Gott. Durch so ein Statement, das so allgemein ist, wird niemand, der geistig blind ist, sehend. kann ich euch und uns etwas sensibler machen im Blick auf das Thema Glaube, wenn auch wir mit anderen Menschen sprechen. Unsere Aufgabe ist, das Evangelium weiterzusagen, in einer guten Art und Weise, aber auch klar. Aber wie passiert es dann? Wie sagt es Jesus denn in Matthäus 11? Habe ich diese Stelle nochmal so in Erinnerung mir gerufen. Da heißt es, alles ist mir übergeben von meinem Vater und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und wem irgend der Sohn ihn offenbaren will. Wir brauchen ein Wunder. Ich erinnere mich an Johannes 6, wo Jesus ähnlich sagte. Darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, wenn es ihm nicht von dem Vater gegeben ist. Zum Glauben kommen ist eine geistliche Dimension. Das ist ein Wunder. So steht es nun mal geschrieben und wir müssen uns mit diesen Texten auseinandersetzen. Wie können geistlich Blinde sehen, wenn Gott ein Wunder tut? Wenn er sich selbst offenbart und Menschen dadurch sehen? Daher predigen wir das Evangelium und wer das heute hört, der kann kommen, versteht ihr? So stehen wir in der Verkündigung und ich habe noch nie gehört, dass irgendjemand, der dann zu Jesus gekommen ist, von Jesus hinausgeworfen wurde. Aber das Hinauswerfen, das werden wir gleich sehen, das werden diese blinden Gläubigen mit Jesus tun. Sie wollen ihn loswerden, sie werden ihn hinauswerfen. Kommen wir gleich noch kurz zu. Deswegen laden wir Menschen ein, dem Sohn zuzuhören, der die Worte Gottes bewahrt und uns weitergegeben hat, damit wir sehen. Bewahrt, ich bewahre sein Wort, sagt Jesus, ist übrigens das gleiche Wort wie Missionsbefehl, ist mir jetzt erst aufgefallen. Und lehrt sie halten, so lesen wir es meistens, oder? Kannst auch übersetzen, und lehrt sie bewahren. Lehrt sie festhalten an dem, was ich euch gesagt habe. Und deswegen setzen wir uns dem auseinander, mit dem, was Jesus gesagt hat. Wir erinnern uns, wir wollen bewahren und festhalten an dem, was er gesagt hat. Er war die Wahrheit. Vergessen wir nicht den Auslöser dieser ganzen Diskussion. Was war der Auslöser? Ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ohne dieses Licht seht ihr die geistliche Wirklichkeit nicht. Sie behaupteten, Gott sei ihr Vater, dabei war er in Wahrheit der Teufel ihr Vater. So hat Jesus ihnen ganz klar gesagt. Und das hat ihre Blindheit sichtbar werden lassen. Blinde Gläubige. Schaut, was wir hier sehen, ist, dass Jesus dabei war, diese lange Unterredung jetzt abzuschließen. Und es wird immer offensichtlicher, die Juden, die Pharisäer, waren blinde Gläubige und werden die Wahrheit nicht annehmen. Sie werden nicht in seinen Worten bleiben, sie werden nicht seine Worte bewahren, sie werden gleich was tun? Ihr habt es gehört. Steine auf ihn werfen. Und es hat keinen weiteren Sinn, die Wahrheit Menschen darzulegen, die beständig widersprechen. Es macht keinen Sinn. Als Abschluss dieser Diskussion kommt Jesus wieder auf den Mann zurück, den sie auch ihren Vater genannt haben. Wen? Abraham. Jesus hat sie geführt in dem Gespräch. Abraham, euer Vater, frohlockte, als er meinen Tag sehen sollte und er sah ihn und freute sich. Dass er meinen Tag, was? Sehen sollte. Was für ein Vorrecht. Das heißt, das geistliche Sehen ist ein Blick in die Herrlichkeit. Was Gott getan hat, was Gott gerade tut und was er tun wird. Und für Christen gilt das ja wirklich in diesem weitesten Sinne. Wenn wir sehen, was Gott getan hat, was er gerade tut und was er noch vorhat zu tun. Und was sagt Jesus? Euer Vater hat gesehen. Abraham war nicht blind. Er hat meinen Tag im Glauben gesehen. Und es gibt da unterschiedliche Auslegungen im Blick auf, was sein Tag sein soll. Ich denke, dass damit seine Ankunft auf der Erde gemeint ist. Also Weihnachten, wir kommen ja so ein bisschen von Weihnachten her. Seine Inkarnation, Fleischwerdung. Gott wird Mensch. Gut möglich, dass damit diese Inkarnation gemeint ist. Also Abraham, als er das gesehen hat, hat sich auf die Erfüllung der Verheißung Gottes gefreut. Und er hat diesen Tag im Glauben schon damals gesehen, durch den alle Menschen, alle Nationen gesegnet werden würden. Und Jesus sagt, Abraham hat meinen Tag im Glauben gesehen. Und was hat das bei Abraham ausgelöst? Hier steht ein Wort, das für unsere Ohren fremd klingt. Ich mag das Wort nicht. Frohlocken. Wisst ihr, warum ich es nicht mag? Ich habe da mit dem Bayer im Himmel im Kopf. Kennt das, diese Karikatur? Satan schafft es mit Karikaturen, es lächerlich zu machen. Der sitzt auf der Wolke, spielt Harfe. Und dann heißt es, glaube ich, so habe ich in meinem Ohr, und frohlockte. Der Bayer sitzt auf der Wolke und spielt Harfe und frohlockte. Und irgendwie merkt er dann im Grunde, dass es hier ganz schön langweilig ist. Oh, so Bilder setzen sich rein. Deswegen frohlocken war nicht so mein Wort. Aber was bedeutet denn der Begriff? Ist nicht das gleiche wie Freude. Frohlocken, wenn Abraham sich frohlockte, dann tat er Folgendes. Er hat sich außerordentlich über die Maßen begeistert, fasziniert gezeigt. Er ist emotional ausgeflippt. Er hat gestaunt, als er das gesehen hat. Durchsehen. Wir sahen seine Herrlichkeit. Und dann steht hier aber auch, Abraham freute sich. Das meint so viel wie sich auf etwas freuen, an etwas Vergnügen haben, eine Freude, die man empfängt als Zustand dann genießt. Freude. Das hat dieses geistliche Sehen bei Abraham ausgelöst, von diesen diese Juden sagen, er sei ihr Vater. Aber bei ihnen hat dieser Tag nicht das ausgelöst. Sie diskutieren weiter. Was sagen sie? Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen. So, mal back to earth. Also komm mal wieder hier. Lass uns mal gucken, das, was wir hier sehen und beurteilen können. Lass uns darüber reden. Was fällt euch hier auf? Sie drehen das um, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt, Abraham sah und sie sagen, du hast gesehen. Du willst wissen, was Abraham sah? Und dahinter steht wieder, was machst du aus dir selbst? Die Pharisäer, die gläubigen Juden zeigen nach wie vor, dass sie sich auf rein natürlich physischer, sinnlicher Grundlage bewegen. Sie sehen nicht die Dimension dahinter. Sie sind blind für das Licht, das Jesus ihnen gibt. Und ihre Begründung zeigt, dass sie nach wie vor blind waren für die Herkunft von Jesus. Sie nennen eine obere Grenze des Alters von Jesus. Und sie sind gute Rechner. Was sagen sie? Hey, du bist nicht mal 50. Du willst Abraham gesehen haben. Merkt ihr, wie natürlich und menschlich hier geredet wird? Damit hatten sie ja recht. Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er öffentlich auftrag. Das konnten sie sehr wohl sehen. Der natürliche Mensch sieht sowas. Das äußere Licht so, wo er herkommt und wie alt er jetzt ist. Aber danach war wieder dunkel. Sie spekulieren weiter. Nur wenn Jesus göttlicher Natur war und nur dann kann seine Aussage einen Sinn machen. Und das, genau das haben sie nicht wahrhaben wollen, das haben sie nicht sehen wollen. Sie weigerten sich, dieses Licht anzunehmen. Ihre Frage enthielt also eine Berechnung und ein Urteil. Sie sagen, seine Aussage ist unlogisch, das ist alles unmöglich. Blinde Gläubige, die mit menschlichen Mitteln versuchen, göttliche Dinge aus der Wirklichkeit austaxieren zu wollen. Und das geht nicht. Und daher kommt jetzt eine glasklare Aussage. Mehr Licht im Blick auf die Frage, wer Jesus ist, gibt es nicht. Im Vers 58 ist eine der wichtigsten Aussagen des Neuen Testaments in Bezug auf die Präexistenz von Jesus, dass er der Ewige ist. Jesus sagt zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Das ist eines dieser versteckten Ich-Bin-Worte. Eine Andeutung wieder, ich bin Yahweh. Ich bin der Ewige. Der hat er schon öfter gehört, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Auch hier bin ich. Aus 2. Mose 3, Vers 14, wo Gott sagt, wo er Mose begegnet, sagt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin der Ewige, der sich nie ändert. Eines der versteckten Ich-Bin-Worte. Und das drückt seine ewige Präexistenz vor Abraham aus. Ich war schon immer, sagt Jesus hier. Ich war schon immer. Jesus behauptet hier ewig zu sein. Er hat Einheit mit dem Vater schon immer gehabt. Er hat ihn schon immer gesehen. Und er beansprucht mit diesen Worten Jahwe zu sein. Was heißt denn das praktisch? Jesus war der, der Adam im Garten aufgesucht hat. Jesus war der, der Abraham aus Mesopotamien berufen hat. Jesus war der, der Mose in der Wüste begegnet hat und so weiter. Die Begegnung im Alten Testament. Und mit Jesus. Und er betont das so, dass er sagt, wahrlich, wahrlich. Also eine starke Betonung. Was ich euch hier sage, ist von großer Bedeutung. Ihr müsst das sehen. Also hier gibt sich Jesus selbst als Jahwe zu erkennen. Als der Herr des Alten Testaments. Er ist der Schöpfer, er ist der Gott, der sich zeigt. Versteht ihr, warum die ein bisschen aufgewühlt waren damals? Das war eine steile Behauptung. Was für klare Worte von Jesus. Das bringt Licht ins Dunkel unserer Suche nach Gott. Jesus ist Gott, der Sohn. Und dann stehen diese Menschen da auf dem Tempelberg. Jetzt das Laubhüttenfest geht zu Ende. Wir haben zwei Kapitel lang das Laubhüttenfest gehabt, Kapitel 7 und Kapitel 8. Sie haben viel gehört, sie haben viel diskutiert, viele Fragen konnten sie aussprechen, manches hinterfragt. Und was jetzt? Diese Behauptung wurde auf heiligen Boden gemacht, auf geweihten Boden im Tempelplatz. Jesus sagte, ich bin das Licht der Welt, und er sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ihr erinnert euch. Was müssen die Menschen machen, wenn sie damit konfrontiert werden? Sie müssen entscheiden. Du kannst nicht neutral bleiben. Die Menschen mussten entscheiden, wer Jesus für sie war. Und Johannes ist hier ein Schreiber, der uns die Reaktion der Menschen auf das Licht des Lebens aufgezeichnet hat. Hören wir die Reaktion dieser Menschen. Ist auch eine Reaktion. Auch eine Entscheidung. Da hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Sie haben sich dagegen entschieden. Wer mit Jesus konfrontiert worden ist, muss entscheiden. Man kann nicht neutral bleiben. Also entweder nachfolgen oder man muss Steine werfen. Also ihn radikal ablehnen. Denn die Aussagen von Jesus sind unfassbar, da findest du keinen Mittelweg. Also hör mir bitte auf, vom lieben Gott zu reden und ihn ein bisschen nett zu sehen und so. Hier ist Gott. Ist Jesus der, der behauptet zu sein, dann sollten wir ihm glauben, dann sollten wir ihm nachfolgen. Und wenn nicht, sollten wir ihn radikal ablehnen. Wäre auch die logische Konsequenz. Und das ist das, was sie hier tun. Die, von denen in Johannes 8, Vers 31 gesagt wurde, dass sie glaubten, wollen was jetzt mit ihm tun? Sie wollen ihn steinigen. Und diesmal gingen sie nicht nur weg wie in Kapitel 6, sondern sie wollten wirklich Steine werfen. Kapitel 6 sind sie alle weggegangen. Hier wollen sie Steine werfen. Und schaut, und das ist nur konsequent. Blinde Gläubige werden zu Steine werfenden Gläubigen. Sie bleiben, was sie waren, gesetzestreue, gläubige Juden. Die Juden wollten den Anspruch von Jesus, Gott zu sein, nicht akzeptieren. Sie sahen eine Gotteslästerung dahinter. Und nach dem Gesetz wurde die wie bestraft durch Steinigung. Das versuchen sie hier. In Johannes 10 werden sie es nochmal versuchen. Das heißt, sie bleiben ihrer Tradition treu, in ihren Ritualen, in ihren Gesetzen, in ihren Vorstellungen, in ihrer Religion. Und Steinigung war die normale Strafe für so eine Sünde der Gotteslästerung. Genau das tun sie. Sie bleiben, wo sie sind, in der Finsternis. Sie bleiben blind. Was wir aber durch diese Reaktion auch deutlich sehen, ist, dass Jesus sich sehr klar ausgedrückt hat. Oder? Also sein Anliegen ist verstanden worden. Die Reaktion der Juden zeigt, dass sie die Worte Jesu wirklich so verstanden haben, wie er sie meinte. Da war kein Weichspüler drin. Er hat sich selbst als Gott, als Jahwe vorgestellt. Dafür wollten sie ihn steinigen. Erinnert ihr euch noch in Kapitel 8 an die Situation mit der Ehebrecherin, wo Jesus sagte, wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein? Da hielten sich noch alle für unwürdig, diesen Stein zu werfen auf diese Frau. Hier halten sie sich für sehr würdig, Jesus zu steinigen, ohne dass sich ihr Gewissen irgendwie regt. Ja, und Doppelmoral. Und dann sehen wir wieder die Souveränität Gottes. Sie konnten es nicht. Das heißt, er verbarg sich und einige nehmen an, dass er für eine kurze Zeit unsichtbar wurde. Manche übersetzen auch so, Jesus aber verbarg sich und ging mitten durch sie hindurch. Möglich, dass hier ein Wunder wieder geschehen ist. Sie versuchten, Jesus durch Steinigung zu töten, aber er würde erst ein halbes Jahr später wie getötet werden? Durch das Kreuz. Sarah hat von dem Text gelesen, Jesaja 53. Die Versuche, ihn zu töten, gab es öfter. Aber auch hier wieder, seine Zeit war noch nicht gekommen. Schaut, so verließ Jesus den Tempel. Er war erfolgreich hinausgeworfen worden. Erst in Kapitel 10 sehen wir, dass er wieder zum Tempel zurückkehrt. Sie haben ihn verworfen und Jesus zieht sich zurück. Ich möchte das abschließen, diese zwei Kapitel, die ich hoffe, euch so viel gekostet haben wie mich. Das wäre sonst nicht fair. Das ist das Ende von Kapitel 8. Es ist das Ende des Laubhüttenfestes. Und ich denke, es lohnt sich jetzt nochmal kurz Zeit für uns zu nehmen, das Licht, was wir durch diese Predigt von Jesus bekommen haben, zu reflektieren, dieses Licht, das Jesus uns gegeben hat. In beiden Kapiteln 7 und 8 wird Jesus auf dem Laubhüttenfest in Jerusalem beschrieben. Und die Frage ist, Leute, was haben wir heute, 2000 Jahre später, gesehen? Mit welchen Augen haben wir das gesehen? Zunächst mal beim Laubhüttenfest gab es zwei wichtige Bilder. Welches war das? Wasser. Ich bin das Wasser des Lebens. Wir haben gesehen, hier sagt, wenn jemand Durst hat nach Leben, der kommt zu mir. Das haben wir gesehen, oder? Glasklar hineingesprochen in diese Situation. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Was war das andere Bild? Der Auslöser für die Diskussion? Ich bin das Licht der Welt. Er sagt, wenn jemand Orientierung sucht, den lade ich ein, mir jetzt nachzufolgen. Das Bild mit der blinden Kuh war genial. Zu vertrauen, ich bin blind, aber jetzt führt mich einer und er wird mich nicht vor die Wand fahren. Ihr müsst mir nachfolgen, um es zur Erfahrung werden zu lassen. Das ist die zweite Ich-Bin-Aussage. Was haben wir noch gelernt? Was haben wir gesehen in diesem Text? Nicht jeder Glaube rettet. Das ist kein populärer Satz hier. Den müssen wir gut prüfen. Wir haben eine wichtige Einsicht bekommen im Blick auf das, was rettender Glaube ist im Vergleich zum Mainstream-Glaube. Also wenn wir also das Neue Testament, und das müssen wir ja aufmerksam lesen, dann werden wir unweigerlich entdecken, dass es einen Glauben an Jesus gibt, der nicht rettet. Ist heftig, oder? Also wir müssen ein bisschen genauer hinsehen. Wir müssen schon die Bibel genau studieren, was sie sagt, in dem, was sie sagt. In Johannes 8, Vers 30 haben wir gelesen, als er dies redete, glaubten viele an ihn. Da wird nicht nur gesagt, dass sie ihm glaubten, sondern dass sie an ihn glaubten. Das wurde gesagt von den Leuten. Und wir haben dann ja weiter in diesem Kapitel gelesen, zum Glück bleiben wir nicht an einer Stelle stehen. Und haben dann festgestellt, dass genau diese Leute nicht wiedergeboren, nicht gerettet, sondern unerrettet waren. Warum? Weil Jesus ihnen sagt in Vers 44, dass sie den Teufel zum Vater haben. Also es bringt auf jeden Fall mal eine Spannung rein, wenn wir den Text lesen. Und dann am Ende hoben sie Steine auf, um auf ihn zu werfen. Leute, ich weiß noch, wie dieses Kapitel uns an meiner Bibelschule Kopfschmerzen gemacht hat, weil wir Glaube so gerne in einem System haben wollen. Wer glaubt, der hat ewiges Leben. Punkt. Welcher Glaube? An was? Jeder glaubt an irgendwas. Das war immer die Prämisse. Das war unser theologisches System. Wer glaubt, der hat ewiges Leben. Punkt aus. Irgendwie haben sie ewiges Leben. Wie sie sich verhalten, ist egal. Die einzige Schwierigkeit mit diesem Text stellt sich dann, wenn man davon ausgeht, dass jeglicher Glaube an Jesus rettet. Aber das ist nicht der Fall. Jesus definiert deshalb auch den Inhalt des Glaubens. Und ich glaube, wenn wir unser Vorverständnis mal weglassen, dann ist dieser Text also nicht schwer zu verstehen. Es gibt einen Glauben an Jesus, der nicht rettet. Es gibt einen Glauben an Jesus, der rettet, aber es gibt auch einen Glauben, der nicht rettet. Und das ist dieser Mainstream-Glaube, so ein bisschen Jesus. Leute, wenn das stimmt, was wir bis hierhin von der Predigt von Jesus gesehen haben, dann gibt es wahre Gläubige und es gibt falsche Gläubige, die mit einer falschen Sicherheit leben. Ich meine immer noch den Vater der Lüge, dass wir ihn meinen, so viel hat er nicht drauf. Doch, er hat viel drauf. Raffinierter, als wir denken. Achtet, passt auf, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Das war schon von den Anfängen her, seit der Zeit der Apostel, war immer eine Aufgabe für die Gemeinden, Fake, Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden. Und diese Aufgabe wird für diese Gemeinde wichtiger sein als je zuvor. Wie wird man nun wirklich gläubig? Was Jesus deutlich macht, nur wer den Vater durch den Sohn erkennt, erlebt rettenden Glauben. Jesus sagt, ich bin der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen. Und das heißt aber auch Jesus ernst nehmen, wirklich wissen wollen, was er sagt. Der ist gerettet, der gehört zur Gemeinde, der ist wahre Kirche. Und so ist es auch. Um Gottes Willen und zum Heil für Menschen müssen wir uns klar sein, wie Jesus, um anderen den Glauben zu erklären. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus. Wir und jeder Mensch braucht das Licht der Welt, um zu sehen, um zu erkennen. Und Jesus öffnet bis heute, deswegen gibt es diese Kirche in dieser Stadt, öffnet bis heute durch ein Wunder der Gnade Menschen die Augen, dass sie es sehen. Wir müssen das Evangelium verkündigen und Gott sein Werk tun lassen. Was wir hier auch sehen, gerade nicht so sehr, Menschen müssen entscheiden. Menschen müssen entscheiden. Keine Frage. Entweder Steine werfen oder nachfolgen. Du kannst nicht neutral bleiben. Das heißt, dass wir als Grundhaltung in diesem Abschnitt heraushören, bei den Juden kann mit wachsendem Hass zusammengefasst werden. Das ist kein Glaube. Sie entscheiden sich dagegen. Und das ist die Not. Und das Letzte. Gott bewirkt diesen rettenden Glauben, während wir das Evangelium verkündigen und predigen und lehren. Gott bewirkt rettenden Glauben. Wie sagt Jesus in Johannes 8,47, damit möchte ich abschließend euch nochmal erinnern, ihr hört nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Und das deckt sich voll und ganz mit dem, was wir in Johannes 3 gehört haben. Wenn nicht jemand von Neuem geboren wird, dann kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wenn er nicht von oben her Hilfe bekommt, dass die Augen geöffnet werden, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Merkst du, dass dein Glaube ein Wunder ist? Ein geistliches Wunder. Du kannst Gott nur danken, dass du dabei bist, dass er dir die Augen geöffnet hat und du heute hier sitzt und zu seiner Gemeinde gehörst. Jesus, ich danke dir für diese klare und für uns harte Rede, weil wir sehr oft von uns ausgehen. Wir denken sehr natürlich an vielen Stellen. Hilf uns wieder neu, die geistliche Dimension zu sehen, unserer Rettung. Dass der natürliche Mensch nichts von dir vernimmt, weil es geistlich gesehen werden muss. Und für geistliche Dinge brauchen wir dich. So bitten wir dich, dass du uns die Augen immer wieder öffnest und auch Menschen in dieser Stadt, die du retten willst. Wir sind hier als deine Gemeinde und wollen dein Evangelium predigen, verkündigen, weitergeben, wie wir können. Aber du wirst das Entscheidende tun zu deiner Zeit. Danke für die Worte von dir, Jesus, dass wir lernen können. Amen.